Inzwischen habe ich begriffen, über Digitalisierung steht noch ein Begriff und der muss Kommunikation heißen.
Contalk. Herzlich willkommen zu Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership von Gesundheit und Sozialem. Heute bin ich ganz besonders, ja, auch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe einen sehr prominenten Gast bei mir, Professor Dr. Jochen Werner. Lieber Jochen, schön, dass du den weiten Weg zu uns ins Podcaststudio nach Bochum gefunden hast. Bist du auch aufgeregt? Wie geht's dir?
Bin auch aufgeregt und bin total froh, dass ich hier sitzen darf, dass wir das so schön miteinander haben. Wunderbare Räumlichkeit, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Sehr gut, das beruhigt mich wieder. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Wir kennen ja uns auch schon ein bisschen. Ich würde gerne zu Beginn dich nochmal bitten, dass du den vielen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal vielleicht so die Dinge aus deiner Vita ja erzählst, die dich vielleicht besonders geprägt haben, wo du denkst, Mensch, das ist bestimmt von Interesse.
Also das eine ist, dass ich sicherlich mit Leib und Seele Arzt geworden bin und das auch viele Jahre praktizieren durfte. Hals-Nasen-Ohrenarzt, das war meine Disziplin. Und dann in der Uniklinik Kiel gearbeitet, dann auf den Lehrstuhl nach Marburg berufen. Und dort habe ich 11 Jahre die HNO-Uniklinik geleitet, habe unfassbar viel Freude gehabt, natürlich auch Erfüllung in der Behandlung der Patientinnen und Patienten im Miteinander mit einem sehr guten Team. Wir sind auch richtig gut zusammengewachsen. Ja, und dann kommt man irgendwann an und sagt sich, wie geht's weiter in den nächsten 15 Jahren? Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich doch nochmal was anderes machen möchte, weil ansonsten eine Routine einzukehren drohte und mich viele Dinge im Krankenhauswesen, ich sage das jetzt ein bisschen lapidar, abtörnten. Und ich immer wieder feststellte, es liegt nicht an der medizinischen Versorgung, das Ganze drumherum funktioniert oft nicht. Und dann habe ich mich dazu entschieden, die Seiten zu wechseln. Von der Chefarzttätigkeit zum Krankenhausmanagement relativ spaßbefreit. Aber ich durfte da auch mich weiterentwickeln, war zunächst Geschäftsführer, ärztlicher Geschäftsführer an der Uniklinik Gießen-Marburg und dann seit 2015 Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen. Großes Universitätsklinikum, 11.000 Mitarbeitende, 1,2 Milliarden Euro Umsatz, um so mal die Kerngrößen vorzutragen. Und das, was uns in Essen eben, ja, ich sag mal, alle miteinander besonders befasst hat, das war die Entwicklung zum sogenannten Smart Hospital. Wir haben Digitalisierung in den Fokus unseres Tuns gestellt und vor allem, um die Menschen zu erleichtern in ihrer Tätigkeit, also Mitarbeitende zu erleichtern, den Patienten ein besseres Krankenhaus erleben, so nennt man das, zu bieten. Und da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Und ja, so vergingen die Jahre und ich durfte das 10 Jahre machen in Essen. Habe parallel dazu eine Firma gegründet, zusammen mit Professor David Matosiewicz, Gesundheitsökonom, und Professorin Alexandra Jorzig, Medizinexpertin, Recht. Und da haben wir, glaube ich, so einen Nebenthemenkreis gehabt, der aber wichtig war, um diese ganze Plattformthematik, wenn wir über digital reden, dann dürfen wir ja nicht nur an das Krankenhaus denken, sondern müssen überlegen, wie geht's denn außerhalb des Krankenhauses weiter. Und das war für mich wichtig. Ich glaube, das hat auch so mein Denken ein bisschen beeinflusst. Und noch eine andere Sache, dann höre ich auf. Seit 2016 bin ich Verwaltungsrat am Inselspital in Bern. Und das Inselspital Bern, das ist für mich das Uniklinikum in der Schweiz mit einem, ja, Anspruch, der, glaube ich, schon in die europäische Spitzenliga gehen wird. Und da durfte ich auch vieles lernen. Und wenn ich das alles zusammenpacke, dann habe ich ein, ja, erlebnisreiches Berufsleben hinter mir, bin jetzt im Ruhestand seit einigen Wochen und kann mich so auf Dinge konzentrieren, die vorher vielleicht ein bisschen zu kurz kamen. So, das war meine Geschichte.
Wow. beeindruckend. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum ich ein bisschen aufgeregt war vor dem heutigen Gespräch. Aber Aufregung vertreibt man am besten dadurch, indem man direkt reingeht in die Themen. Lieber Jochen, das Thema Smart Hospital hast du schon mal ein bisschen quasi angedroppt. Und ich habe verstanden, dass so dein Rollenswitch, also vom Arzt eher ins Management aufgrund, ja, du hast es Upturn genannt, dass sich gewisse Themen im Krankenhauswesen eben abgeturnt haben, so begründet. Und bist dann ja sozusagen in einer sehr komplexen Organisation angetreten, um auch quasi Dinge weiterzuentwickeln und gerade das Thema Digitalisierung und Smart Hospital auch umzusetzen. Was sind denn so Kernthemen von diesem Konzept und wie hast du das denn gemacht? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, vor allem weil man ja, zumindest so wie ich dir das vorstelle, in einem Universitätsklinikum ja wahrscheinlich auch nicht nur Menschen vorfindet, die sagen, endlich kommt jemand, der dieses Thema mal vorantreibt. Da sind doch alle 11.000 Menschen bestimmt direkt dabei. Also wie hast du das gemacht?
Also ich glaube, wenn man irgendetwas tun will im Berufsleben, das gilt eigentlich für alles, dann muss man wenigstens eine Sache können, ne? Und das würde ich mir schon zutrauen. Ich habe Krankenhaus gelernt, ich habe mein Fach gelernt, Hals-Nasen-Ohren-Klinik zu leiten, habe ich gelernt. Und deswegen kam ich dort nicht aus dem Nichts, war nicht jetzt ausschließlich Berater, da dann allen Klinikdirektoren erklärt, wie die Welt ist, sondern ich konnte schon auf eigene Erfahrungen verweisen. Und deswegen war es wichtig oder ist es in meinen Augen wichtig, dass man zu dem, was man dort dann vertreten will, auch ein gewisses Fundament hat. So kam ich 2015 nach Essen, hatte meine 5-jährige Erfahrung als ärztlicher Geschäftsführer in Gießen und Marburg gehabt und wusste, das war für mich absolut klar, wir mussten diesen Schritt Richtung Digitalisierung gehen. Künstliche Intelligenz, Biotechnologie zeichnete sich ab und ganz in den Anfang schon Robotik. Aber diese 4 Säulen, die ich für die Zukunft sehe, die wusste ich, die konnten wir dort in Essen ein wenig vorantreiben. Und dann musst du Menschen gewinnen, dass sie mit dir diesen Weg gehen. Wenn du da alleine stehst und dich selbst unterhältst, das kann nichts werden. Ich habe ein super Team in Essen gehabt und wir haben Positionen geschaffen, die dann direkt in diesen Rollen auch aufgehen konnten. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und du musst plausibel erklären, warum es erforderlich ist. Und deswegen bin ich sehr in die Kommunikation gegangen. Früher habe ich immer über Digitalisierung gesprochen. Inzwischen habe ich begriffen, über Digitalisierung steht noch ein Begriff und der muss Kommunikation heißen. Du musst erklären, warum es gemacht werden soll. Und wenn man dann Krankenhaus ein bisschen kennt, dann sagt man, kann eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denkst, was machen die Leute da den ganzen Tag? Sie dokumentieren, sie sortieren, sie transportieren irgendwas hin und her. Und das hält alle von der Arbeit am Patienten ab, die gar nicht jetzt so am Körper des Patienten sein muss, sondern auch was die Aufmerksamkeit betrifft in der Anmeldung. Wie kann ich mich dem Patienten zuwenden, auch vermitteln, dass ich interessiert an ihm bin und er nicht irgendetwas Lästiges im Krankenhaus. Und deswegen glaube ich, dass A und O ist nach wie vor, dass diese Bürokratie abgebaut wird, dass wir Prozesse, wo es irgendwie geht, wenn sie vernünftig ausgearbeitet sind, digital erfassen und umsetzen. Und so kann man erklären, auch den Mitarbeitenden, warum man so etwas tut. Das ist ein langer, ein sehr harter Weg. Ich wurde immer wieder gefragt, Herr Werner, wie ist Ihr Masterplan? Ich habe gesagt, ich habe keinen Masterplan, weil in der digitalen Welt so vieles so schnell passiert und das war ja alles noch deutlich vor ChatGPT. Aber wir haben das anhand von vielen kleinen Beispielen demonstrieren können und das war denn die Einführung der elektronischen Patientenakte. Das ist nicht die, über die wir im Bundesgebiet reden, das ist die, die ein Krankenhaus hat. Da haben aber immer noch Krankenhäuser eine Papierakte. Bedeutet, man sucht alle Papiere zusammen, irgendwelche Papiere fehlen, die Akte fällt runter, die Zettel fallen raus. Das sind alles Dinge, die kosten Klassiker. Zeit, ja. Genau. Und vor dem Hintergrund war das ein wichtiger Schritt. Oder wir haben eine Notaufnahme konzipiert, recht papierfrei, also digital basierte Notaufnahme. Oder wir haben ein Service- und Informationszentrum aufgebaut mit professioneller Unterstützung, eine Art Callcenter, weil einfach die Erreichbarkeit im Krankenhaus oft schlecht ist. Viele wählen sich, wie man früher sagte, die Finger wund. Heute ist das nicht mehr so ausgiebig da ohne Wählscheibe, aber es kostet einfach Zeit. Und das sind alles Dinge, wo man mit digitaler Unterstützung Menschen entlasten kann. Wir haben ein Institut für Patientenerleben gegründet, um den Menschen auch Furcht zu nehmen. Weil als ich anfing mit Smart Hospital, manche dachten, oh Gott, da gehst du in so ein Krankenhaus, das soll doch menschlich sein. Und jetzt machen die da und bringen alles Roboter in Essen. Und nachher trägt mich der Roboter. Das ist eine Entmenschlichung der Medizin, so wurde mir das vorgehalten. Habe ich gesagt, nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen mit diesen Technologien die Medizin menschlicher machen, um eben auch auf die Menschen mehr eingehen zu können und deren Ängste wahrzunehmen, deren Sorgen zu erfassen. Aber dazu müssen bestimmte Dinge von Maschinen übernommen werden, weil wir nicht genügend Menschen an allen Einsatzbereichen haben. Und so glaube ich, mit dieser kontinuierlichen Erläuterung haben wir doch viel bewirken können. Und es war der richtige Weg, das so zu machen. Was nicht bedeutete, wir sind Weltmeister und wir sind super großartig. Auch dort hatten wir natürlich immer noch viel Luft nach oben. Aber ich habe immer gesagt, wir haben uns auf den Weg gemacht und haben einige Erfolge auch feiern dürfen.
Ja, vielen Dank. Also sehr vielschichtig. Ich würde noch mal auf einen Punkt reingehen, den finde ich sonst so nicht unbedingt im Mittelpunkt, nämlich das Institut für Patientenerleben. Das finde ich ja hochspannend. Was habt ihr da gemacht? Was waren Inhalte? Wie habt ihr es aufgestellt? Das gab es ja wahrscheinlich vorher noch nicht, nehme ich mal an.
Genau, gab es in Deutschland nicht. Ich habe das quasi aufgegriffen aus den USA. Patient Experience ist dort ein Riesenthema, das zum Beispiel auch Einfluss nimmt auf Vergütungen sogar. Ne? Wenn das Patientenerleben einfach schlecht war, dann sagt auch irgendwann so eine Gruppierung, nee, da muss die Vergütung sich eben nach unten anpassen. Und bei Bewertungserhebungen von Krankenhäusern, von Qualität spielt das eine große Rolle. Dann haben wir das eingerichtet in Essen, haben sensationelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Und die haben sich eben dahingehend engagiert, dass sie einmal ansprechbar waren, ne, für Ängste, für Sorgen. Kommt jetzt die Robotik hier um die Ecke? Aber auch viele andere Dinge, die man gar nicht so denkt. Stellen wir uns jetzt vor, da wird eine Station renoviert. Mhm. Dann war das zu meiner Zeit als Klinikchef noch so. Dann habe ich gesagt, wir renovieren das so und streichen die Wände lindgrün. Punkt. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, lindgrün, doch, machen wir. So. Heute kann man sowas ganz anders angehen. Man kann die Mitarbeitenden fragen. Man kann sagen, in welcher Umgebung, farblicher Umgebung fühlen sie sich wohl? Was haben die Patienten und Patientinnen für einen Eindruck? Und das sind alles Abläufe in einem Krankenhaus, die das Empfinden nahbarer machen. Und gerade in dieser schwierigen Situation kranke Menschen ein wenig entlasten. Und solche Themen wurden im Institut für Patientenerleben aufgenommen, auch begleitet. Und für mich war das nachher gar nicht mehr wegdenkbar, weil es gab fast keine Kommission mehr, wo das Institut für Patientenerleben oder auch Patientenvertreterinnen und Vertreter, das haben wir dann auch ausgebaut, in entsprechende Diskussionen einbezogen wurden. Und die Einbeziehung von Patientinnen und Patienten in Entscheidungen von Krankenhäusern, die halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Das Gleiche sind Leitlinien zur Behandlung bestimmter Erkrankungen. Und ich war selbst früher in Leitlinienkommissionen. Und als das losging, das war ja noch so die Blüte meiner Professorentätigkeit, dann ging das los, wir nehmen jetzt einen Patienten in die Leitlinienkommission. Da habe ich gedacht, ach Gott, jetzt wird der da alles Mögliche wieder erzählen und hinterfragen. Bis ich begriffen habe, da kamen super Beiträge, eben von Patienten. Und zu erkennen, dass die Patientensicht eine extrem wichtige auch im Krankenhaus ist, Das bedeutet natürlich, man muss den nächsten Schritt gehen und Patienten befragen. Also so hat sich das Institut weiterentwickelt und hat in meinen Augen nach wie vor ein großes Potenzial, sich noch stärker zu entwickeln und vor allem bundesweit quasi auf ein Netzwerk entsprechender Institute hoffentlich irgendwann zu stoßen.
Spannend. Wir sind ja unter uns, daher gestatte ich mir die Frage, wie ist das eigentlich refinanziert worden, dieses Institut?
Wunderbare Frage, weil wir unter uns sind, kann ich es auch beantworten.
Sehr gut.
Eben aus dem Nichts. Ne? Das waren alles Entscheidungen, wo wir gesagt haben, das machen wir. Ja, aber da sind keine Planstellen für da. Gut, genau, aber wir machen es. Und das war, glaube ich, der wesentliche Punkt. Als ich 2015 nach Essen kam, haben wir gesagt, Digitalisierung, eine stärkere Digitalisierung, um Medizin oder Krankenhauserleben menschlicher und besser zu gestalten, das ist jetzt unsere Leitlinie und unsere Richtung. Und wir werden bei allen Entscheidungen, die wir treffen hinsichtlich Finanzierungen, überlegen, passt das in diese Zielsetzung oder nicht? Das bedeutete natürlich auch, wenn es nicht passte und nicht unbedingt unverzichtbar war, dann haben wir Dinge eben auch nicht gemacht. Du kannst nicht alles nur tun, aber solche Einführungen, und das haben wir für eine ganze Reihe von Digitalthemen gemacht, die mussten wir von woanders her finanzieren. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Da kann man immer sagen, ja, man hätte das und das noch machen sollen. Aber wenn wir es nicht getan hätten, wäre das gesamte Projekt Smart Hospital niemals dahin gekommen, wo es zum Schluss hinkam.
Also jetzt muss ich dich ja mal fragen, da merkt man wirklich so eine Energie, die rüberkommt, also was so dieses Thema angeht, du brennst ja immer noch dafür sozusagen für das Thema Smart Hospital und Co. Woher hast du denn diese Idee, diese Power, diese Infizierung sozusagen mitbekommen? Also weil in der Tat sowas, also mir zumindest ist das vorher so noch nicht bekannt gewesen in Deutschland. Wie bist du da quasi infiziert worden, in Anführungszeichen?
Also ich nehme mal ein Spiel. Ich bin ja begeisterter Fußballanhänger und habe früher auch sehr gerne selbst gespielt.
Welcher Verein?
Das ist hier in der Region wahrscheinlich schlecht zu sagen, aber Ich bin Mitglied von Bayern München, genieße die Champions League-Spiele. Das ist für mich das Wichtigste
das
im Fußball.
Ist hier mit
und freue mich über jeden Erfolg von Mannschaften aus dem Ruhrgebiet. Und kann gleich sagen, dass es für mich völlig unverständlich war, als vor 2 Jahren Dortmund nicht Meister wurde. Ich wäre damit super fein gewesen, musste dann aber sagen, das ist einfach total schade. Nur, wenn ich ehrlich bin, dieser Bundesliga-Fußball, das verfolge ich auch, aber was mich wirklich am meisten interessiert, ist Champions League-Fußball. Und da gucke ich mir auch völlig andere Spiele an, Barcelona gegen irgendwen, weil ich Fußball gerne mag. Ne? Und das ist jetzt so ein kleines bisschen der Vergleich, wenn du jetzt einem Fußballspieler, der total leidenschaftlich ist und der will 90 Minuten spielen, ne? Und dem sagst du, ja, aber sie spielen nur 11 Minuten, ne? Aber ist auch schön. Der wird ja unzufrieden sein. Und jetzt komme ich zu mir. Ärztliche Tätigkeit hat mich nie strapaziert. Ich habe super gerne operiert. Ich habe mit Patienten sehr, sehr gerne gesessen, über deren Probleme gesprochen. Ich habe gerne unterrichtet. Das, was ich gehasst habe wie die Pest, das war das ganze Administrative. Jetzt kommen wir ins Jetzt und wir erleben Praxen dekompensieren. Stundenlange Wartezeiten, manche kriegen gar keine Termine, Ärztinnen und Ärzte haben überhaupt keine Zeit. Das ist doch eine Katastrophe, weil wir es nicht hinbekommen, diesen ganzen administrativen Überbau zu reduzieren, wenn die Ärztinnen und Ärzte sich einfach nur um die Patienten kümmern könnten, einfach das nur machen würden, dann wäre ein Riesenproblem gelöst. Das wird immer schlechter. Ich erkenne nicht, dass es besser wird, egal welche Partei hier was erzählt. Und deswegen ist es meine Aufgabe, Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften zu ermöglichen, dass sie ihre Arbeit machen können. Und zu dieser Arbeit gehört eben primär nicht die Bürokratie. Und das ist für mich die Triebfeder und ich werde nicht aufhören, bevor ich sehe, dass das besser wird. Ich glaube, in meiner Lebenszeit in Deutschland wird es möglicherweise nicht klappen. Aber ich weiß es von anderen Ländern und irgendwann wird man vielleicht nochmal diesen Podcast rauskramen und sagen, Mensch, was der Werner damals gesagt hatte, 10 Jahre später war doch alles besser. Und wenn ich 10 Jahre zurückblicke, da war es auch sehr, sehr schlimm. Nur das ist der Grund, der mich umtreibt und das kann es nicht sein. Wir haben kein Versorgungsproblem, was die Qualität betrifft. Die Leberoperation wird in Deutschland in aller Regel sehr, sehr gut vollzogen. Aber das Ganze drumherum macht die Menschen krank, weil sie es nicht aushalten können. Sie kriegen keine Termine, sie sitzen auf den Fluren, sie frieren, man ist unfreundlich. Das alles können wir nur verbessern, indem da mal einer auf den Tisch haut und jetzt sagt, jetzt ist Schluss. Und das passiert eben bei der Politik nicht. Da es dort nicht passiert, man darf es vielleicht auch nicht zu negativ sehen. Wie sollen sie es auch? Müssen die Menschen wissen, was das Ziel ist. Und ich möchte gerne die Menschen dazu befähigen, dass die sagen, nein, ich warte jetzt hier nicht mehr. Ja, deswegen, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man eher eine Bewegung aufbringt, wo auch Pflegekräfte irgendwann sagen, wir dokumentieren das nicht mehr, weil wir bekommen nicht mehr Pflegekräfte von irgendwo, wie groß das auch immer an Versprechungen sein mag. Das war jetzt so ein klein bisschen der Hintergrund. Es ist für mich unerträglich. Wir könnten eine viel, viel bessere Versorgung durch das weniger Warten etc. hinbekommen, wenn wir es tun dürften.
Ja, vielen Dank hier für die flammende Rede, hätte ich beinahe gesagt. Quasi im Wesentlichen ja für Bürokratieabbau und für wirklich Zeit und Qualität auch für die Menschen letztlich zu investieren. Du hattest vorhin erzählt, dass du eigentlich nach einem Masterplan gefragt wurdest, aber gesagt hast, dass du selber keinen so richtig hattest. So habe ich es zumindest verstanden. Woran hast du denn, sagen wir mal, als Vorstandsvorsitzender so dein Handeln als Leitstern ausgerichtet? Also hattest du da so eine Zielvision, wo es hingehen könnte, weil du es schon mal irgendwo gesehen hattest? Oder wie hast du dich diesem Thema angenähert? Das stelle ich mir nämlich extrem anspruchsvoll vor, weil in so einem Universitätsklinikum gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Zentrifugalkräfte, ja, ganz unterschiedliche Stakeholder. Und da muss man selber ja als Vorstandsvorsitzender auch doch wissen, wohin die Reise geht.
Absolut. Also der Punkt war, ich habe ja erstmal geguckt, was haben wir hier? Und 2015 gab es in der Essener Uniklinik schon super Persönlichkeiten, die in ihren Bereichen wirklich Herausragendes geleistet haben. Nur, das war so, darüber hat aber auch keiner groß gesprochen und die haben das dann so weitergemacht. Aber nicht mit der notwendigen Sichtbarkeit. Deswegen habe ich eine Smart Hospital Lenkungsgruppe zusammengerufen. Und in der genau solche Beispiele dann auch vorgestellt. Und dadurch kamen auch diese Personen ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit. Andere haben gesehen, meine Güte, was da läuft, ne? Dann kamen wir dazu, der eine hat dann nachher auf der Station quasi alles auf iPad umgestellt, die ganze Visite. Und dann kamen andere Ärzte, die rotierten, zum Beispiel in der internistischen Facharztweiterbildung, und haben gesagt, wieso haben die das auf der Station und wieso haben wir das eigentlich nicht? Und so bringst du so einen Stein, das ist so ein bisschen Schneeballsystem, bringst du ins Rollen und so kommt es. Wir hatten Gott sei Dank keine richtige zentrale Notaufnahme. Wir hatten nur eine Unfallnotaufnahme. So, und mit der Einführung einer digital basierten Notaufnahme war klar, haben die Patienten abnehmenden Fächer, Kardiologie, Neurologie gesagt, halt, ja, die kommen dort rein, da ist alles im Monitor drin. Ich möchte doch, dass wir da nicht so einen Abbruch haben. Also müssen auch wir uns dazu optimieren. Wir müssen so eingerichtet werden. Und das war, glaube ich, der springende Punkt, dass du einmal sehr engagierte Personen hattest, aber auch, dass Prozesse sich einfach durchsetzten, weil man gesagt hat, das funktioniert dort und ich möchte das in die Klinik tragen. Und das ist, glaube ich, immer das Beispiel. Du brauchst die richtigen Personen. Wenn wir eine richtige Person hatten und gesehen haben, die hat ein unglaubliches Talent, ja, die könnte das und das machen, dann haben wir um diese Person herum die Stellenbeschreibung formuliert und nicht irgendeine fantasievolle Stellenbeschreibung ausgeschrieben, wo man die sowieso nicht kriegt, solche Personen. Und deswegen glaube ich, du musst die Menschen, die du hast, in der Stärke, die sie haben, weiter unterstützen. Und dann wirst du sehen, wenn du die laufen lässt, die können super Dinge machen. Und das haben wir gehabt.
Mhm. Toll. Also Stichwort laufen lassen. Jetzt mache ich mal einen Versuch eines Übergangs zum Thema Aufsicht. Ja, weil die Organisation, die ich überblicke, da geht es ja auch darum, quasi mit dem Aufsichtsgremium quasi im Sparring zu sein, zu überlegen, was sind eigentlich die nächsten Schritte. Das halte ich jetzt gerade bei so einem Thema, Smart Hospital, künstliche Intelligenz, Robotik, Biotechnologie, hast du vorhin gesagt, für extrem komplex und anspruchsvoll. Was sind denn aus deiner Sicht, wie soll ich sagen, was ist da notwendig, ja, für Aufsicht auch der Zukunft, ja, um gerade in diesem Gesundheitssystem, wie soll ich sagen, diese weiteren Entwicklungsschritte auch zielführend gestalten zu können? Weil keiner wird ja ernsthaft quasi bestreiten können, dass wir zu viel Bürokratie haben, dass es da Abbau geben muss, dass wir einen Fachkräftemangel haben, teilweise einen Führungskräftemangel, dass wir Technologie und KI auch einsetzen müssen. Nur die Frage ist, wie kann ich das steuern? Und dazu braucht es eben ein Aufsichtsgremium, was ja vielerorten auch, wie soll ich sagen, etwas weiter weg ist, naturgemäß, aber auch vielleicht schon etwas länger ausgeschieden ist aus dem aktiven Erwerbsleben. Also was braucht es da aus deiner Sicht?
Zuerst mal, wie ich vorhin sagte, es braucht Kommunikation. Und Kommunikation so, dass es alle Beteiligten verstehen. Manche sprechen zu komplex, man versteht es gar nicht, deswegen sage ich, das Beste ist Sendung mit der Maus. Das ist das Niveau, auf dem ich auch am besten begreife, wenn mir Leute was erklären. Und dann brauchst du Vertrauen. Du brauchst Vertrauen dazu, dass Experten, die du hast, dass die auch ihre Tätigkeit machen können. Also ich habe natürlich im Bereich der IT von künstlicher Intelligenz Top-Leute gehabt. Und da habe ich doch nicht angefangen, an deren Expertise jetzt irgendwie zu zweifeln, sondern habe mir gesagt, die sollen die entsprechenden Dinge vorbereiten und. Und habe dann aber versucht, auch meinem Aufsichtsrat gegenüber zu erklären, worum geht es, was wollen wir erreichen, die vielleicht auch noch miteinander vernetzt und das immer wieder betont. Ich möchte das am Beispiel der zentralen Notaufnahme noch einmal vortragen. Da ging es nämlich darum, wir hatten ja keine, wie ich sagte, und wir brauchten eine. So habe ich dem Aufsichtsrat gesagt, also für Sie, wenn Sie jetzt vor unserer Klinik nach dieser Sitzung zusammenbrechen, dann werden Sie ja nicht zu uns ins Klinikum kommen. Wieso? Ne, das gibt's doch gar nicht. Doch, sage ich, weil wir haben keine mit Zulassung versehene zentrale Notaufnahme. Und die müssen wir digital machen, aus den und den Gründen. Und ich habe es erklärt, warum es notwendig ist. Und der Aufsichtsrat hat gesagt, wir unterstützen dieses Konzept, weil sie es verstanden haben. Und deswegen glaube ich, du brauchst die Experten, auf die du dich selbst verlassen kannst. Und du musst aber auch der Aufsicht gerecht werden. Natürlich über diese Experten, musst Fragen stellen. Kannst du auch mal andere Experten fragen, aber die müssen das Gefühl haben im Klinikum, dass du ein großes Vertrauen hast. Wenn das Vertrauen verloren geht, dann kommt Sand ins Getriebe. Und das gibt es natürlich auch Richtung Aufsichtsrat, aber da hatte ich das große Glück, dass ich zuerst auf einen Vorsitzenden, dann auf eine Vorsitzende traf, die das Potenzial dieser Entwicklung wirklich verstanden hatten. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt.
Also Kommunikation, ja, am besten so, dass es jeder versteht.
Richtig.
Ja, und das Thema Vertrauen herstellen, das sind aus deiner Sicht diese wichtigen Erfolgsfaktoren.
Und Vertrauen hängt eben damit zusammen, dass du Vertrauen in die Leistung hast, dass du einfach, wenn du über digital sprichst, dass du Menschen hast, die es begreifen, die es verstehen, bis in die Details. Und das kannst du gar nicht als Vorstandsvorsitzender. Du hast dann von bestimmten Themen ein Grundverständnis. Aber ob es denn der Kardiologe ist oder der IT-Chef oder wer auch immer, die musst du natürlich in deren Position auch akzeptieren. Und wenn du dann versuchst, denen die Welt zu erklären mit deinem Viertelwissen, dann wird's absurd. Das gibt es aber manchmal. Nur da sind eigentlich alle schlecht beraten.
Ich würde gerne so diese positiven Gesichtspunkte würde ich nochmal mit aufnehmen beim nächsten Thema, bei dem du dich ja auch sehr engagierst, ist das Thema Longevity, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Was begeistert dich denn daran? Was hat das für einen Impact auf dich persönlich und vielleicht auch, welchen Impact siehst du denn für Organisationen, so Stichwort strategisches Personalmanagement und so weiter?
Also Longevity, ich habe das irgendwann gehört. Ich wusste auch erst nicht, wie man es ausspricht, spreche sowieso schlecht Englisch und bin dann aber auch auf Longevity gekommen. Nehmen wir mal an, das ist dann richtig.
Sehr gut.
Und
dann beschließen wir das heute.
Wir beschließen das jetzt fertig, ne? Und nur mich hat das fasziniert, weil das natürlich irgendwie völliger Irrsinn ist, wenn man das ehrlich mal sieht, ne? Gut ist, dass Menschen sich bewusst zu ihrer Gesundheit bekennen. Das ist für mich der entscheidende Schritt, ne? Das ist ja nichts Neues. Wir wissen ja seit Jahrzehnten, wahrscheinlich länger, dass Bewegung gut ist, dass Schlaf gut ist, dass Ernährung gut ist und dass nicht zu viel Stress gut ist. So. Aber jetzt kommt Longevity und wir überlegen, welche Nahrungsergänzungsmittel sollten denn heute gegessen werden? Vielleicht 11 oder 15 oder wie Brian Johnson über 100. Und dann wird das für mich alles ein bisschen irrsinnig, weil da ganz viel wissenschaftlich nicht belegt ist. Also sage ich, aber das Ansinnen ist ja gut. Dann lass uns doch versuchen, Longevity ein wenig in die Breite zu bringen, dass die Menschen gesundheitsbewusster leben und dass sie überhaupt begreifen, warum sie es tun sollen. Und wenn das auch mit Longevity läuft, wunderbar, unterstütze ich das natürlich gerne und sage, keine Longevity ohne künstliche Intelligenz. Weil wenn du deine 12 Pillen am Morgens nimmst und gar nicht weißt im Grunde, was sie machen, ich bin sicher, KI wird uns auch dabei helfen und auch zeigen, was diese Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise auch mit Medikamenten machen können, die man ja auch noch nimmt, gerade wenn man ein bisschen älter ist. Alle nehmen sie irgendwas. Und das sind so Themen und deswegen gehört da Wissenschaft dazu, das muss datenbasiert sein, also alles gut. Und das wollen wir auch tun. Und dann kommen wir zu den Betrieben. Betriebliches Gesundheitsmanagement, das finde ich so abtörend. Da sagt man schon, oh Gott, ja, zweimal gescheitert und so. Lass uns doch versuchen, in die Betriebe so ein Longevity-Spirit reinzubringen, dass man sagt, hey, das hier ist jetzt nicht wie in Japan, treffen wir uns auf dem Dach und so. Das wäre ja schon mal super, wenn man das täte. Aber wir haben bei diesem ganzen betrieblichen Gesundheitsmanagement noch ganz viel Luft nach oben und wir brauchen jetzt einfach auch Ideen. Ideen aus der Mitarbeiterschaft. Und jetzt überleg doch mal, wenn wir, was ja natürlich kommen wird, die Robotik erleben. Robotik wird der Gamechanger werden im deutschen Gesundheitswesen. Das lass es noch 10 Jahre gehen. Wird nicht mehr wegdenkbar sein aus Krankenhäusern. Sorry, nicht gleich auflegen jetzt oder abschalten, aber das kommt so. Und wir werden auch sehen durch künstliche Intelligenz, wir werden also viel von dieser Bürokratie abbauen. Was machen wir mit der dann frei werdenden Zeit? Sagen wir, 1-2 Stunden werden jetzt frei. Wird dann der Gesundheitspfleger Hansen, wird er sich dann gleich mehr um die Patientin kümmern? Nein, das wird er nicht automatisch tun. Also müssen wir überlegen, wie können wir das unterstützen? Aber wie können wir auch den Pfleger Hansen in seinem Gesundheitsstatus verbessern? Wie können wir ihn vorbereiten, dass er all die Probleme, die auf ihn einwirken, dass er damit besser umgehen kann? Und deswegen glaube ich, diese frei werdende Zeit, das ist nicht immer, die geht dann gleich voll auf die Patienten. Nein, ein Teil muss zu den Patienten, aber ein Teil muss zu den Menschen selbst gehen. Und dazu brauchen wir Konzepte und nicht nur betriebliches Gesundheitsmanagement, sondern was können wir tun? Und das ist mentale Gesundheit, das ist Sport, alles, was wir tun können. Und das ist in meinen Augen auch ein neuer Beruf der Zukunft, dass du Menschen hast in einem Betrieb, die sich exakt darum kümmern. Und das kann man heute schon anbahnen, weil es kommt ja hoffentlich bald. Und deswegen sage ich, ausgehend von Longevity, gute Idee. Lass es nicht zu sehr zu irgendeinem Marktding werden, wo man nur verdienen will. Lass uns das als Spirit nehmen, dass wir das in die Breite kriegen, dass alle ein bisschen Longevity werden wollen. Es heißt ja eigentlich gesunder oder länger gesund alt werden. Und das ist das, was wir erreichen müssen. Und jetzt, wenn diskutiert wird, soll man vielleicht bis 70 arbeiten? Ja, dadurch ist man nicht gleich automatisch gesünder. Was können wir tun, wenn die Menschen bis 70 arbeiten sollen, dass sie in ihrer Konstitution gestärkt werden? Ja, auch das ist so eine Form, die Potenzial jetzt mit sich bringt. Und ich glaube, das ist auch für künftige Unternehmen ein Riesenthemenfeld.
Ja, das würde ich auch so sehen. Du beschäftigst dich ja, das merkt man ja doch schon länger mit dem Thema. Plauder doch mal bitte aus dem Nähkästchen. Hast du denn so Lifehacks, die du selber anwendest unter Longevity-Gesichtspunkten? Oder was würdest du anderen Managerinnen und Managern gerne vielleicht empfehlen? Oder was hat dir geholfen, fragen wir mal so.
Also das ist natürlich immer die vulnerable Phase, ne? Was, also wenn ich jetzt sage, ja, nun sehen Sie zu, dass Sie genügend schlafen, ne? Das sind so Themen.
Deshalb frage ich ja dich, wie hast du das eigentlich gemacht?
Deswegen sage ich, ich habe natürlich jetzt auch, oder für mich habe ich leider kein optimales Konzept, aber für mich ist eine ganz wichtige Geschichte, dass ich unglaublich Freude an meiner Tätigkeit habe. Und diese Freude, die ist für mich so groß, dass die ja manchmal drüber hinwegsieht, ob ich viel geschlafen habe oder wenig. Ich schlafe meist wenig. Und wenn ich dann wenig schlafe, dann liege ich nicht mehr, so wie früher, verzweifelt im Bett, wälze mich immer rum und überlege, ach Gott, nur noch 3,5 Stunden und wie soll ich dann Tag morgen schaffen, sondern sag mir, nein, ich lese noch mal was in Ruhe. Ne? Also, weil ich diese innere Ruhe finde und das kann ich nur, weil ich eine gewisse Zufriedenheit mit mir habe und eine Freude. Und dann gibt das natürlich so ein paar Dinge. Ich war ja früher begeisterter Currywurst-Pommes-Esser, ne? Begeistert. Das mache ich zum Beispiel.
Warst ja auch zum Ruhrgebiet.
Ja, genau. Und das war ja schon noch, als ich in Kiel war. Aber sowas, ich habe schon meine Ernährung angepasst. Das ist jetzt nicht so, dass ich sowas gar nicht essen würde. Schmeckt ja verdammt nochmal gut. Aber das sind Dinge, auf die ich achte. Ich achte darauf, dass ich jeden Tag 10.000 Schritte plus gehe. Manchmal sind es 7.000 plus. Ich weiß auch, viele sagen, das reicht. Aber ob es reicht oder nicht, aber ich habe so für mich meine Zielsetzung. Ich versuche, dass mein Gewicht stabil bleibt. Und das hängt eben auch damit zusammen wieder, was ich esse. Und ich rege mich bei weitem nicht mehr so auf wie vor noch 10 Jahren. Und das ist für mich so eine gewisse Optimierung meiner Gesundheit. Hat Luft nach oben. Aber ganz, ganz wichtig ist, wenn ich Freude habe, dann geht es mir auch gut.
Sehr gut. Das ist doch schon mal klasse, läutet also quasi genau unsere Zielgerade ein. Ich würde gerne dir die Frage nach dem Blick in die Glaskugel stellen. Also wohin geht denn die Reise? Du hast ja die Frage eigentlich schon beantwortet, indem du gesagt hast, Robotik und KI ist nicht mehr wegzudenken. Dann will ich die Frage etwas würzen, ja, weil auch da gibt es ja so zwei Pole, ja. Die eine, die sagen, KI ist quasi die Hoffnung schlechthin, damit werden wir die großen Probleme der Menschheit retten oder lösen. Unheilbare Krankheiten, die Frage auch von Wechselwirkungen zwischen Medikamenten, du hast gerade das Thema Nahrungsergänzungsmittel noch angesprochen, oder auch den Klimawandel, also alle Themen, da wird uns die KI helfen, das ist vielleicht so der eine Pol. Und der andere Pol von Menschen, die sagen, naja, es gibt ja schon auch so eine Angst vor einer unkontrollierbaren KI, die dann irgendwann sozusagen eher selber generativ unterwegs ist. Wo bist du da verortet zwischen diesen Polen und wie empfindest du beim Blick in die Glaskugel im Hinblick auf die Zukunft? Was wird wohl passieren?
Also das Erste, das ich feststellen möchte, ist nicht die KI, sondern wir sind das Problem. Also das ist ja der Punkt, wie gehen wir damit um? Wir haben wahrscheinlich den Zeitpunkt verpasst schon, wo wir sagen, wir sitzen nur noch im Fahrersitz und trotzdem kann ich auch jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren. Ich sehe jetzt als Arzt ein extremes Potenzial für eine viel bessere, viel schnellere, personalisiert ausgeführte Diagnostik- und Therapieentscheidung. Und da bin ich absolut sicher, dass das so ist. Auf der anderen Seite sehe ich ein großes Potenzial für die Menschen im System. Das heißt für die Ärzteschaft, die Pflegekräfte und, und. Nur, die müssen darauf vorbereitet sein. die müssen auch wissen, was sie zu tun haben. Für mich ist ein Arzt viel stärker dann tätig als im Grunde Pilot seiner Patienten. Er muss sie zum Ziel bringen und hat dabei eine kontinuierliche Beratungsfunktion, vielleicht auch mal telemedizinisch ausgeführt, die vor allem auf dem Gesundheitserhalt angesiedelt werden muss. Wir werden dahin kommen, dass die Prävention eine deutlich höhere Bedeutung bekommt, die aber auch wieder auf Basis von Daten passiert. Also der Arzt, die Ärztin oder alle im Gesundheitswesen Tätigen, die werden ihre menschliche Kompetenz stärker entwickeln müssen, zeigen müssen, sowas wie Wertschätzung, Vertrauen, Respekt, aber auch Achtsamkeit im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen. Das sind große Themen und da sehe ich im Moment gar nicht, wo die Reise hingeht, weil viele noch in einer Art Starre sind, die glauben, es kommt sowieso nicht so schlimm und ich werde auch weiter die nächsten 5 Jahre noch so machen, vielleicht 5, aber ganz sicher nicht mehr 10. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir bei der ganzen digitalen Entwicklung, KI-Entwicklung, Robotikentwicklung, das im Auge behalten, das werden Experten machen, dass wir aber als Menschen uns als Menschen in den Mittelpunkt nehmen müssen, mit allen Themen, und da ist ganz viel, was Ethik betrifft, was macht man, der Umgang mit den Informationen, die wir dann haben, die vielleicht für den Menschen das eine oder andere bedeuten. Wie erkläre ich das? Es werden ganz neue Fragen aufkommen und das muss man jetzt angehen. Das ist nichts, was man dann in 5 Jahren macht. Ne? Also deswegen stehe der KI sehr, sehr positiv gegenüber, wenn man sagt, es geht um Problemlösungen. Aber ich sehe das schon sehr kritisch, wenn das einen gewissen Rahmen überschreitet und wir dann gar nicht mehr im Beifahrersitz sitzen, dann wird es schwierig, aber ich weiß auch nicht, ob das aufzuhalten ist und wir müssen im Hier und Jetzt leben. Wir haben diesen demografischen Wandel, wir haben ganz, ganz viele alte Menschen, die in meinen Augen noch viel zu wenig in der Gesellschaft quasi gehört werden. Auch da wird die KI uns unterstützen können, aber das Menschliche von Mensch zu Mensch, das ist ein Riesenthema. Ich bin gerade dabei, einen Podcast mit Frank Dopeide zum Thema Wirkstoff Mensch. Und wir sollten uns mal vor Augen führen, was ein Mensch schon bewirken kann, durch Handauflegen, durch Zuhören. Das ist schon unsere Sinne so einzusetzen. Und ich habe letztens zu jemandem gesagt, wissen Sie, wenn Sie als Arzt wirklich einmal zuhören würden, ganz aufmerksam, Ihrem Patienten 20 Minuten lang alles hören, das wäre für den Patienten von unfassbarem Wert. Aber leider ist man oft nicht in der Möglichkeit. Aber wenn wir das hinbekämen, daneben dann die KI, dann könnten wir von einer deutlich besseren und menschlicheren Medizin sprechen.
Ein wunderbares Schlusswort. Diesen positiven Schwung nehmen wir mit. Ganz herzlichen Dank, lieber Jochen. Hat Spaß gemacht. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich viele Impulse, sei es jetzt bei dem Thema Transformation Ihrer eigenen Organisation, bei dem Thema Longevity vielleicht bei Ihrer Organisation, aber auch bei Ihrer eigenen Routine und natürlich bei der gemeinsamen Gestaltung der Zukunft, weil die geht uns schließlich alle an. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Talk.